Ich weiß nicht, warum du heute gekommen bist, was dich letztendlich motiviert hat, diesen Schritt zu unternehmen und doch zu sagen, ich bin heute dabei. Vielleicht war das eine Pflicht, vielleicht war das eine Freude, vielleicht aber auch so, dass du merkst, du bist eigentlich müde. Oder vielleicht sagst du dir auch, ja, ich habe mich hier sogar hingequält. Du fühlst dich nicht wohl bei diesem Gedanken. Und doch, wenn du ehrlich bist, merkst du, es gibt da noch so ein paar Sachen, die ärgern mich vielleicht noch. Aus den letzten Tagen, aus der letzten Woche. Irgendetwas, wo du merkst, ich fühle mich nicht wohl und ich weiß, das ist eigentlich nicht richtig, wie es mir hier geht. Ich habe etwas erwartet, dass das Leben anders laufen würde und es klappte doch nicht so. Wir haben alle unterschiedliche Gründe, unterschiedliche Erlebnisse. Und es ist trotzdem gut, du bist genau richtig hier. Eigentlich könnte man sagen, es ist so ein Feiertag. Ein Feiertag deswegen, weil ich auch froh bin, dass du da bist, dass du überhaupt gekommen bist. Wir haben nämlich heute die Möglichkeit, unser Leben von Gott weiter verändern zu lassen. Die Möglichkeit, unser Leben dadurch verändern lassen, dass wir auf eine Einladung eingehen, die Jesus persönlich uns ausspricht. Eine Einladung auf ein verändertes Leben. Was braucht man dafür? Das ist das Ziel, das ich mir setzen möchte, auch für diese Predigt, dass wir die Art und Weise verändern, wie wir über Jesus denken, wie wir über das Abendmahl denken, wie du über dein Leben denkst oder deinen Lebensauftrag von Gott. Dass das Wort Gottes uns dabei hilft, dass wir eine Veränderung erleben, dass wir weiter mit Gott unterwegs sind. Und dazu wollen wir die Bibel nehmen. Wir wollen unser Denken durch Gott verändern lassen. Willst du anders denken lernen? Das ist erstmal die Voraussetzung dafür. Und somit möchte ich gerne zu meinem Thema kommen. Haben wir nicht alle mit Ablenkung und mit Verwirrungen zu tun? Heute will ich, dass wir uns zwei Möglichkeiten ansehen, wie Jesus uns vor Verwirrung rettet. Ich möchte gerne aus dem Galaterbrief in den Versen weitergehen, in dieser Predigtreihe, die schon mehrmals erwähnt wurde, und möchte da heute die Verse 6 bis 9 oder 10 behandeln. Warum ist eigentlich die Verkündigung des Evangeliums der Gnade besonders wichtig? Wenn wir uns nochmal die Frage ansehen, wie Jesus vor Verwirrung rettet, dann merken wir in einem ersten Abschnitt, in einem ersten Teil, dass Jesus durch das Evangelium der Gnade rettet, nämlich auch vor Verwirrung. Und Menschen können untreu werden. Sie können einem sogenannten gnadenlosen Möchtegern-Evangelium anhängen und sich verschreiben. Es wäre ein anderes Evangelium, als uns das die Bibel lehrt. Eine Predigt, welche von Christus und der Gnade Gottes hinweglockt. So ein Möchtegern-Evangelium stellt der Paulus uns hier vor, weil ihn tatsächlich einige Menschen mit diesem Inhalt, ja, ihm begegnet sind, Gemeinden konfrontiert waren mit diesem Inhalt. Es war nicht nur eine Gemeinde in Galatien. Galatien ist ein Gebiet. Es waren viele Gemeinden, die er vorher womöglich auch besucht hat, die ihn kannten, worauf er sich auch im Brief immer wieder darauf bezieht. Und er möchte nicht, dass sie ein anderes Evangelium kennenlernen. Er möchte nicht, dass sie sich ablenken lassen von Dingen, die gnadenlos sind. Und ich möchte einen Rückbezug machen zu unserem Abendmahl heute. Welche Gedanken kommen dir beim Abendmahl? Kommt es jetzt wieder, dass es lange dauert, dass es womöglich langweilig wird, bei dem Teil, wo ich nicht mitsingen möchte, bei dem Teil, wo ich nur darauf warte, dass alles aufhört und zu Ende ist? Was ist mehr in meinen Gedanken? Die Form und die Art und Weise, wie wir etwas durchführen, wie es gestaltet wird? Oder ist Jesus und seine Liebe zu mir Hauptinhalt meiner Gedanken und meiner Motivation, warum ich hier bin? Lenke ich mich von Gottes Zorn in Bezug auf meine Sünde ab? Das wäre todgefährlich. Oder lenke ich mich von der Gnade und der Liebe durch Jesus ab? Störe ich mich vielleicht an dem, dass bestimmte Musik oder Lieder spielen oder singen? Oder an der Art und Weise, wer es verteilt und wie es verteilt wird? Seien wir doch erstmal ehrlich. Wie ist es vielleicht mit dem Streit letzter Woche, den ich hatte? Bist du immer noch verbittert darüber, dass der andere dich nicht verstanden hat? Und heute sitzt du hier und denkst daran und kommst nicht weiter. Ärgerst du dich vielleicht sogar noch? Und du weißt nicht, wie du das Abendmahl feiern sollst. Wie kannst du dich darauf vorbereiten, weil du unruhig bist? Deine Gefühle wollen es nicht zulassen. Du kannst dich nicht dem hingeben und Gott von Herzen für seine Vergebung danken, weil du selbst vielleicht nicht vergeben kannst. Ist es vielleicht dran, Gott zu bekennen und umzudenken, Herr, ist es falsch, dass ich mich von dir und deiner Liebe ablenken lasse? Herr, ist es falsch, dass ich meinem Geschmack über Musik oder meine Ideen über irgendwas anderes, meine Unversöhntheit oder meinen Streit wichtiger sein lasse als deine Liebeszusage an mich? Du kennst doch mich in meiner Schuld. Du siehst doch meinen Streit. Du weißt doch um meine Verbitterung. Und du hältst das aus und sagst mir, ich habe dich lieb, mein Kind. Deswegen bin ich für dich da. Versteh das doch. Ich möchte dich überraschen mit meiner Gnade. Wir singen ein Lied, ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Genau das ist der Inhalt, warum wir Abendmahl feiern. Abendmahl als Erinnerung daran, dass Gott uns doch in seiner Gnade begegnet, durch Christus, dass Jesus Christus gekommen ist, nicht weil Menschen was geleistet haben, sondern weil Gott in seiner Gnade uns eine neue Chance gibt. Und das ist die Verkündigung des Evangeliums. Ich möchte gern zum Text kommen, Galater Kapitel 1, ab Vers 6. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Soweit erstmal der Vers 6. Obwohl es doch kein anderes Evangelium gibt. Ich wundere mich. Paulus, der scheint hier völlig verwundert davon zu sein, wie die Reaktion der Gläubigen in Galatien, mehrerer Gemeinden, auf einmal war. Er sagt, ich wundere mich. Es ist hier so ein tadelnder Unterton zu hören. Und dann sagt er, ihr habt euch so schnell abgewandt. Vielleicht schnell zeitlich gemeint, dass das im Sinne seines letzten Besuches ist. Er war vor einiger Zeit da gewesen. Vielleicht so schnell nach der Bekehrung, dass sie zum Glauben gekommen sind im Vergleich zu dem Leben vorher, dass sie sich jetzt abwenden davon. Es kann aber auch heißen, dass es leichtfertig, dass es voreilig ist, ohne das gut zu überlegen, passiert ist. Und mir scheint, als ob diese Bedeutung hier so im Vordergrund steht. Dass er sagt, ihr habt euch das noch gar nicht das gut überlegt. Ich wundere mich darüber, dass ihr euch so schnell abwendet. Dieses Abwenden ist eine Umkehr von einer Sache zu einem anderen. Vielleicht von einem Herrn, von einer Lebensweise, die man als Kind kennengelernt hat, wo man sich dann dem Ganzen den Rücken zukehrt und sagt, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ein Abwenden, in dem man die Seiten wechselt. Das Evangelium, so lernen wir von dem Theologen Zahn, er schreibt in seinem Kommentar, das war die in apostolischer Zeit stets verkündigte Missionspredigt, also die Verkündigung des durch Christus gebrachten Heils an solche, denen es bis dahin unbekannt war. Das heißt, Missionspredigt an Menschen, die noch nicht von dieser Rettung Gottes gewusst haben. Und das ist das Evangelium, die gute Nachricht, dass Menschen gerettet werden können, wenn sie an Gott beginnen, an Jesus beginnen zu glauben. Und hier heißt es, es ist ein anderes Evangelium. Es scheint ein Evangelium zu sein, ein zweites Evangelium, das im Gegensatz zu dem von Paulus Verkündigten steht. Das Ganze ist hier in Gegenwartsform gehalten. Ihr wendet euch ab, als ob das gerade noch passiert, und es scheint, als ob das noch nicht abgeschlossen, endgültig ist. Und Paulus hier eingreifen muss und sagt, stopp, ich muss ganz scharf reagieren und ich muss euch ganz dringend warnen und aufhorchen lassen. Ihr müsst damit aufhören. Es ist noch nicht alles verloren. Und wie wenden sie sich ab? Sie wenden sich ab von dem, der euch berufen hat in der Gnade Christi. Gott hat durch die Gnade Christi gerufen. Gott ist derjenige, der den Menschen eigentlich ruft. Es ist nicht irgendeine neue Idee, die gekommen ist. Es war Gott von Anfang an, von Beginn der Schöpfung, der die Menschen im Blick hat, der die Menschen liebt und der die Menschen ruft. Er hat gerufen durch die Gnade Christi. Und in dieser Gnade, die durch Jesus möglich wird, wird deutlich, wie stark die Liebe Gottes an uns ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Diese Verdorbenheit, die die Menschen traf, weil sie Gott den Rücken kehrten, das konnte Gottes Liebe nicht ertragen. Gott wollte sie daraus retten und er fand einen Weg in Jesus. Welche Gruppe hat nun dieses andere Evangelium vertreten? Wir erfahren in der Apostelgeschichte davon, dass dort einige Schwierigkeiten auftauchen. Zum Beispiel in Kapitel 15 vor dem Apostelkonzil. Das war dann dieser Auslöser, dass die Apostel nochmal zusammenkommen mussten und klären mussten, was sind die Dinge, die schiefgelaufen sind. Und wir erfahren dann Vers 1, und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Dann ein paar Verse weiter. Vielmehr glauben wir, Vers 11, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Es war eine Gruppe pharisäischer Herkunft, sie nennen sich die Judaisten, die auf die Heilsnotwendigkeit der Beschneidung bestanden. Ein Kennzeichen eines Bundes mit Gott, des Vertrauens auf Gott, das äußerlich sichtbar wurde mit den Juden. Und das scheint hier die These zu sein, mit der Paulus es zu tun hat. Er bezeichnet das als ein anderes Evangelium. Warum macht er das, wenn das eine bekannte Sache war? Und da wird das deutlich, dieses andere Evangelium, das führt er weiter aus, das ja gar keines ist. Das heißt, entweder es gibt nur eine gute Nachricht, die stimmt, die es in sich hat, oder es gibt kein weiteres. Man kann nicht sagen, ein zweites Evangelium, das auch eine gute Nachricht ist. Und das führt er hier auch gleich aus in Vers 7. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Das heißt, ihm ist schon bewusst, es wird zwar so genannt, als ob das ein anderes Evangelium, die gute Nachricht nur ein bisschen in einer ein bisschen veränderten Form. Nein, er sagt hier, dieses Evangelium ist kein anderes, denn jedes andere als das wirkliche Evangelium ist gar kein Evangelium. Die Galater sind dabei, sich einem gnadenlosen Möchtegern-Evangelium zu verschreiben und vergreifen. Wir Christen sind nicht nur dadurch betroffen, dass wir gegen Gottes Gebot verstoßen können, sondern wir können auch falscher Lehre anhängen. Wir als Gemeinde müssen jederzeit bereit sein, unsere Lehre in unserer Lehre zu überprüfen, ist es das, was das Evangelium von Christus von vornherein war. Christen können nicht nur dadurch scheitern, dass sie im Glauben erschlaffen, wie wir das auch in der Offenbarung dann sehen, sondern sie können auch dadurch scheitern, dass sie im Eifer für die falsche Lehre eifern. Jesus möchte uns vor Verwirrung retten durch die Gnade, die er in der Vergebung anbietet. Und der zweite Punkt, das sind die Verse ab 7, er möchte auch durch den Schutz vor Gottes Fluch, vor dieser Verwirrung retten. Was hat es auf sich mit dem Fluch? Selbst die berühmtesten Verkündiger eines gnadenloses Möchtegern-Evangeliums sind von Gott verflucht. Das ist das, was Paulus hier sehr deutlich schreibt. Galater 1, Vers 7. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel im Himmel oder euch ein anderes Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Es gibt nun einige, die euch verwirren, sagt er hier. Jetzt geht es um diese falschen Lehrer. Wer sind denn diese falschen Lehrer? Sie sind einige, im Gegensatz zu den vielen Brüdern. Sie verwirren in Aufregung, in Unruhe, in Schrecken versetzen sie. Das ist dieses Wort, was hier geschrieben ist. Man kann also daran denken, wenn gerade Leute zum Glauben an Jesus gefunden haben, wenn Personen in der Provinz Galatien, wahrscheinlich mit dem nicht-jüdischen Hintergrund, oft Heiden genannt, zum Glauben gekommen sind, dann werden sie jetzt verwirrt, sie werden in Unruhe gebracht, ihnen wird ein Schrecken versetzt, das reicht doch nicht, was du hast, dein Glaube an Jesus reicht nicht aus. Und diese falschen Lehren, die wurden von diesen wenigen sehr intensiv vertreten. So intensiv, dass sich scheinbar ganze Gruppen dem angeschlossen haben. Man soll nicht Menschen, die gerade zum Glauben gefunden haben, mit Regeln überschütten, die rein kulturell bedingt sind. Man soll nicht von der Gnade Gottes ablenken. Mir scheint, Paulus will hier sehr deutlich auf diesen Hinweis aufmerksam machen. Es ist nur so, dass da einige da sind. Es gibt eigentlich kein anderes Evangelium, sagt er, aber es gibt die Leute, die euch verwirren. Und es ist interessant, dass das nicht völlig Ungläubige waren, sondern dass das ja eigentlich Gläubige waren, die aus dem Judentum heraus versucht haben, einige Änderungen zur Verkündigung des Paulus hinzuzufügen. Und vielleicht ist das tatsächlich so, dass die größte Bedrohung der Gemeinde Jesu, der Gemeinde Gottes, von innen geschieht, durch andere Christen geschieht, durch Menschen, die von den Lehren der Bibel teilweise abweichen. Und das ist die Gefahr, auf die Paulus hier sehr deutlich hinweist und wo er sehr scharfe Worte für gebraucht. Dass es gewisse Leute unter euch sind, die in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Sie wollen euch quasi am Kragen packen und sagen, so ist es nicht. Der Abfall ist hier noch nicht vollendet. Die Situation scheint noch offen zu sein. Und somit versucht Paulus, das Ruder nochmal umzureißen. Deswegen schreibt er hier diesen harten Brief. Der Anspruch der Gegner ist, sie haben nicht gesagt, wir bringen euch ein neues Evangelium. Sie haben gesagt, wir bringen euch dasselbe Evangelium, nur mit einigen Anpassungen. Ihr müsst euch nur beschneiden lassen, dann passt das schon. Für uns ist es vielleicht am schwersten, die bekannten Lehren zu durchschauen und zu sehen, was ist daran leicht verändert worden. Zum Beispiel das Abendmahl. Wenn wir sagen, du darfst daran teilnehmen, erinnere dich an Jesus. Aber nur, wenn du heute nicht gestritten hast. Nur, wenn du dich heute über keinen ärgerst. Wo ist denn das die Lehre der Bibel? Wenn wir uns diesen Text in 1. Korinther 11 ansehen, der über das Abendmahl spricht, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das heißt, die Verkündigung des Todes Jesu hört da auf, wo jemand aufhört, das Brot zu essen und den Kelch, dieses Getränk, zu trinken. Gerade weil ich doch aber diesen Tod selbst verdiene mit meiner Schuld, weil ich für meinen Streit, für meinen Stolz, für meine Verbitterung, für mein Schuldigwerden an anderen und an Gott mit meinem Leben bezahlen müsste. Gerade deswegen gilt ja diese Nachricht an mich. Jesus kennt mich in meiner Schuld. Er nimmt mich gerade so an. Er vergibt mir, weil er getötet wurde. da brauche ich nicht noch selbst mir Steine in den Weg zu dieser rettenden Botschaft zu legen. Nein, vielmehr, nimm daran teil. Wende dich jetzt direkt an das Abendmahl. Sei dir bewusst im Abendmahl, Gott hätte eigentlich dich bestrafen müssen. Du hättest sterben sollen, aber Jesus wurde getötet. Und jetzt bist du frei vor dieser Strafe. Das ist doch gerade die Gnade. Du brauchst nicht mehr sofort dafür zu sterben. Nein, du darfst leben, weil Jesus starb. Allein seine Gnade ist genug für meine Rettung. Das ist die Verkündigung, die passiert, wenn du am Abendmahl teilnimmst, wenn du gerade das in Anspruch nimmst. In Vers 8, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich es abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Also sogar, wenn die Engel vom Himmel etwas anderes verkündigen würden. Engel sind doch eigentlich die glaubwürdigsten Verkündiger überhaupt. Das sind die Menschen oder das sind die Verkündiger, die Boten, die direkt aus der Gegenwart Gottes kommen. Sie bringen Gottes Wort, Gottes Zusage, Ermutigung, aber auch Ankündigung von Gottes Plänen direkt aus der Gegenwart Gottes. Und hier sagt Paulus, sogar so ein Engel müsste sich, wenn er von diesem Evangelium abweicht, an diesem Maßstab messen lassen. Was habe ich Paulus vorher verkündigt? Was ist die gute Nachricht, die Paulus den Menschen weitergegeben hat? Die Verkündigung des Paulus ist ganz deutlich, wie er das hier schreibt, das Wort Gottes. Es ist nicht seine private Meinung, es ist Wort Gottes. Und es ist ein Fluch. Und Menschen, die etwas anderes verkündigen, die sind dem Fluch und dem Gericht Gottes unterstellt. Der Schuldige wird Gottes Gericht und Urteil erleben. Vielleicht bereitet Paulus hier in diesem Beginn des Briefes bereits diesen Streit vor, der später dann mit Petrus erscheint. Aber da werden wir dann später darüber zu sprechen kommen. Selbst die angesehensten Vertreter des Möchtegern-Evangeliums stehen unter Gottes Fluch, wenn das nicht das Wort Gottes ist. Und das will er hier deutlich machen. Ob er das selber wäre, den die Leute achten, ob das Engel wären, ob das jemand anders wäre. Wie rettet Jesus uns also vor der Verwirrung? Er sagt zum einen durch das Evangelium der Gnade, durch den Schutz vor Gottes Fluch. Merkst du, dass du gegen Gottes Gebote verstößt? Oder ist es der andere neben dir, der dich aber ärgert? Christen sind nicht nur durch ihren Verstoß gegen Gottes Gebote betroffen, sondern vielleicht auch durch falsche Überzeugungen und eine falsche Lehre. Jesus sagt hier, nichts soll dich von dem gnadenvollen Evangelium ablenken. Weder irgendeine kulturelle Regel, irgendeine Meinung, noch ein besonders angesehener Mensch, dem du einfach so nur nachläufst, weil du diesen Menschen kennst. Nein, Jesus rettet durch Gnade. Und ich möchte gerne mit einem Beispiel enden, das uns vielleicht diese Gnade noch einmal vor Augen hält. Ein junges Mädchen aus der brasilianischen Nachbarschaft wollte gerne die Welt sehen. Unzufrieden mit dem, wie ihr Leben bisher so war. Ein kleines Zimmer mit einer einfachen Schlafmatte, einer Wasserschüssel und einem Feuerplatz zum Kochen. Sie träumte von einem besseren Leben. Sie wollte in die Stadt. Eines Morgens schlich sie sich davon und brach ihrer Mutter das Herz. Diese wusste, was das Leben auf der Straße für ihre junge Tochter bedeutet. Sie beeilt sich, ihre Sachen zu packen, will los und will ihre Tochter finden. Auf dem Weg zum Bus hält die Mutter an, geht in einen Drogeriemarkt, um noch eine letzte Sache zu besorgen. Sie möchte noch Fotos machen, Fotos von sich selbst. Und sie rafft alles zusammen, was sie noch so an Geld da hat. Als sie die kleinen Schwarz-Weiß-Fotos mit in ihr Portemonnaie nimmt, nur noch etwas Geld für die Busfahrt hat, begibt sie sich auf die lange Fahrt nach Rio de Janeiro. Die Mutter wusste, dass ihre Tochter kein Geld verdienen könnte. Sie wusste auch, dass ihre Tochter zu stolz wäre, um aufzugeben. Denn Stolz, wenn der auf Hunger trifft, da macht ein Mensch Dinge, die vorher völlig undenkbar waren. Das weiß die Mutter. Und deswegen macht sie sich auf die Suche. Bars, Hotels, Nachtclubs. Irgendein Ort für berüchtigte Straßenläufer oder Prostituierte. Sie ging überall hin. Und an jedem Ort hinterließ sie ihr Bild. An einem Toilettenspiegel geklebt, an einem schwarzen Brett gepinnt, vielleicht an eine Telefonzelle geheftet. Und auf der Rückseite von jedem Foto schrieb sie eine kleine kurze Notiz. Es dauerte nicht lange, bis sowohl ihr Geld als auch die Fotos alle waren und die Mutter sehr traurig wieder nach Hause musste. Sie sitzt im Bus und weint. Es wird eine lange Fahrt in ihr kleines Dorf beginnen. Und es war einige Wochen später, dass das junge Mädchen die Treppe in einem Hotel herunterkommt. Ihr junges Gesicht war müde, ihre braunen Augen tanzten nicht mehr in ihrer Jugend, aber sprachen von Schmerz und Angst. Sie kannte kein Lachen mehr. Ihr Traum war längst ein Albtraum geworden. Tausendmal wollte sie schon ihre unzähligen Betten mit ihrer sicheren Matte zu Hause tauschen. Aber ihr kleines Dorf war in vielerlei Hinsicht viel zu weit weg von ihr. Als sie den Boden der Treppe erreicht, fällt ihr Blick auf ein bekanntes Gesicht. Sie sieht dort auf einmal ihre Mutter. Sie rennt hin, schnappt sich den Zettel vom Spiegel im Hoteleingang und dreht ihn um. Auf der Rückseite findet sie diese Einladung. Was auch immer du getan hast, was immer auch aus dir geworden ist, es ist nicht entscheidend. Bitte komm nach Hause. Und das machte sie. Und das ist Gnade. Und das wollen wir heute am Abend mal feiern. Amen.